Quellen berichten, dass 1845 ein gewisser Herr Thompson die Idee patentieren ließ, Tierinnereien mit Luft zu füllen und darauf herumzurollen. Das hat erstmal nicht weiter interessiert, aber ein gewisser John Dunlop hat 1888 nachgesetzt. Er hat das Dreirad seines Sohnes mit Luftreifen ausgestattet und los ging die wilde Fahrt. Offensichtlich hat das dann wirklich vielversprechend funktioniert, denn am grundsätzlichen Prinzip des Luftreifens hat sich seitdem nicht viel verändert.
Und schon immer gilt, die Luft, die muss ja auch irgendwie rein in den Reifen. In den meisten Fällen muss darin auch ein Überdruck hergestellt werden. Also braucht's eine Pumpe. Und um genau die soll es hier diesmal in dieser Episode gehen. Natürlich mit keinem geringeren und keinem anderen als unserem Technikkollegen und Technikpapst Jens Klötzer vom Tourmagazin. Hallo Jens, guten Tag.
Guten Tag, ihr zwei.
Erste Frage geht logischerweise an dich. Hast du schon mal eine Luftpumpe durch die Luft geworfen, weil aus Gründen?
Oh ja. Ja, die ist weit geflogen, aber wiedergefunden.
Was war der schlimmste Grund?
Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls ging die Luft nicht in den Reifen, wie sie sollte. Also unterwegs und in der Pampa irgendwo im Wald und dann ist es besonders ärgerlich und dann kann man schon mal ausflippen, ja.
Es soll sogar schon mal mit Reifenhebern vorgekommen sein. Ich muss mich gerade noch ein bisschen sortieren, weil Technik-Papst ist so quasi Next Level, auf das dich Christian Bollert gerade gehoben hat hier für dieses Jahr. Richtig so, Christian, richtig so. Mal ganz grundsätzlich, was ist die Aufgabe einer Luftpumpe fürs Fahrrad?
Eigentlich überschaubar, ne? Sie soll die Luft in den Reifen bringen, damit ich wieder fahren kann, wenn der Reifen keine Luft mehr hat. Aber im Detail ist das schon schwierig. Also da muss zum einen muss der Kopf auf dem Ventil festsitzen, damit er nicht runterrutscht und die Luft nicht vorbeipfeift. Das darf nicht zu schwer gehen, das darf nicht zu lange dauern, muss gut in der Hand liegen und ja, könnte man jetzt endlos weiterspinnen. Im Detail, der Teufel steckt im Detail.
Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal ein bisschen aufs Detail. Welche Bestandteile sind denn da eigentlich so drin in der Luftpumpe? Also irgendwas, was man schiebt und wo die Luft rauskommt, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter.
Na, so kompliziert ist es eigentlich nicht. Also der wesentliche Bestandteil ist so der Kolben, der die Luft zusammendrückt und dann irgendwo rauspustet. Und der pustet das am Ventilkopf raus, also an dem Teil, das ich aufs Ventil stecke. So, das sind mal die wesentlichen Bestandteile, die so eine Pumpe braucht, um Luft reinzukriegen. Und je nach Pumpenart, ein Griff gehört natürlich dazu und manchmal ist auch noch ein Schlauch dabei, damit ich nicht die ganze Pumpe ans Ventil anstöpseln muss, sondern da wie so eine Art Verlängerung habe. Und das sind schon mal so die wichtigsten. Manche haben jetzt auch noch ein Manometer, das mir also anzeigt, wie viel Druck ist in dem Reifen drin. Aber das ist nicht zwingend notwendig, um Luftpumpe zu sein.
Und der Kolben, der agiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern der ist ja in so einer, das ist so eine Art Druckkammer, oder?
Ja, so kann man das nennen, ja, so ein Schaft, mit der abgedichtet ist. Und
ja, und jetzt könnte ich ja ganz, also stellen wir uns vor, ich hätte noch nie so eine Pumpe in der Hand gehabt und ich hätte die noch nie bedient. Und jetzt überlege ich mir, okay, der Kolben drückt jetzt der komprimiert die Luft in der Luftkammer, drückt die durch einen Schlauch, durch das Ventil, dahin, wo es hin soll. So, da ist ja die Pumpe leer. Was passiert denn dann? Wo kommt denn die neue Luft her?
Ja, also ich ziehe die Luftpumpe natürlich wieder auf. Ne? Und das ist wie ein Ventil, da kann die Luft nur in eine Richtung strömen und dadurch füllt sich der Kolben wieder und die Luft, die dann reinströmt, die kann ich wieder zusammendrücken und mit mehreren Hüben drücke ich dann eben immer mehr Luft in den Reifen.
Das heißt, das ist dann nicht die Reifenluft, sondern Umgebungsluft.
Richtig.
Ah, ja. Jetzt habe ich es verstanden.
Ich bin immer noch beim Manometer, weil ich das noch nie gehört habe. Aber die Anzeige ist tatsächlich ganz praktisch, wie viel Druck da drauf ist, ne?
Ja, also genauer als der Daumenversuch.
Du hast das wirklich noch nicht gehört? Manometer? Krass. Naja, wir sind ja hier Bildungspodcast für alle an guten Tagen. Machen wir gleich mal weiter, vielleicht lernen wir noch was Neues.
Ich dachte da übrigens an Mann, oh Mann. Kennt ihr das noch? So eine Fernsehsendung aus den 90ern, glaube ich. Wo immer so Männer in so einen Pool geschubst wurden von Frauen. RTL oder so eins oder so. Mann, oh Mann hieß die.
Ja. Nein, kenne ich nicht. Ich kenne Manometer auch als Ausruf des Fluches.
Manometer, ja.
So, weißt du? Ja. Eventuell sogar, wenn man eine Luftpumpe durch die Gegend wirft. Aber
Wir schweifen ein bisschen ab.
90er Jahre, Frauen.
Guck mal Mann, oh Mann bei YouTube. Gibt's bestimmt Ausschnitte.
Ja, nichts ist dringender, was ich ja jetzt hier sofort danach mache. Jens, es gibt mehrere verschiedene Ventile. Das ist schon mal Teil des Problems. Viele Pumpen, die können irgendwie mit all diesen Ventilarten umgehen. Es gibt aber verschiedene Lösungen, habe ich mir sagen lassen, wie sie das machen. Welche sind denn das?
Ja, du meinst jetzt den Pumpenkopf, der aufs Ventil muss, ne? Da gibt es Pumpenköpfe, die haben sozusagen zwei Löcher. Ja, da, wo die dicken Ventile und die dünnen Ventile, wir unterscheiden in diese Sclavoran-Ventile nennt man die, das sind die ganz schlanken, die man aufschrauben kann. Und die, ja, grob Autoventile, könnte man sagen. Die sind ein bisschen dicker und so an Mountainbikes noch relativ häufig verbaut. Und das sind so zwei grundverschiedene Durchmesser, wo so eine Pumpe mit klarkommen muss.
In der Anmoderation haben wir schon genannt, es gibt nämlich noch ein drittes Ventil, das ist an Stadträdern oft verbaut, das Dunlop-Ventil. Steht vielleicht nicht dran, dass das so heißt, aber da ist er wieder, Herr Dunlop. Jetzt hätte ich so ein, du hast gesagt, es gibt Pumpenköpfe mit zwei Löchern, so jetzt sind es aber drei Ventile, was mache ich jetzt? Ja.
Also das Dunlop-Ventil, das habe ich jetzt mal unter den Tisch fallen lassen, weil es eigentlich schon fast ausgestorben ist. Aber natürlich gibt es noch relativ häufig an Stadträdern und älteren Rädern. Aber das ist ähnlich dünn wie das Sclavoran oder das französische Ventil. Und da lässt sich das gleiche Loch sozusagen benutzen dafür. Ja.
Okay, das heißt, wir haben jetzt den Pumpenkopf mit den zwei verschiedenen Öffnungen, mit verschiedenen Durchmessern für die verschiedenen Ventile. Welche Möglichkeiten gibt es noch beim Pumpenkopf?
Es gibt Pumpenköpfe, da kann man dann so verschiedene Einsätze reinschrauben. Ja, da ist der Dichtgummi, der ist dann ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner. Die Lösung gibt es noch. Und was ich noch kenne, sind so Pumpenköpfe zum Aufschrauben. Die haben dann so ein Innengewinde. Das Ventil hat ja ein Außengewinde drauf. Da kann man das aufschrauben und die kann man dann umdrehen. Und da ist auf der anderen Seite ein anderes Gewinde drauf. Dann kann man das auch auf das andere Ventil draufschrauben.
Neulich hatte ich eine Pumpe in der Hand, habe sie benutzt. Und die hatte einen Kopf, der mit allen Ventilen funktionierte, über so einen Arretierungshebel.
Ja, also die Arretierungshebel gibt es ja also bei fast allen Pumpen oder bei ganz vielen Pumpenköpfen, aber tatsächlich gibt es so Universalköpfe, wo man nur eine Öffnung hat, die man auf ein beliebiges Ventil stecken kann und dann zieht sich der Gummi einfach so eng zusammen, dass er auf das Ventil passt. Ja, das gibt's auch. Eher selten, aber es gibt's.
Jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen von den Ventilköpfen den Fokus ein bisschen weiten. Du hast ja vorhin schon angesprochen, du hast auch schon mal eine Pumpe durch die Gegend geworfen. Und ich würde sagen, es war wahrscheinlich eher eine kleine Pumpe, die man so mitgenommen hat zum Fahrradfahren und dann hat die irgendwie nicht so richtig gepumpt. Aber was gibt's denn da so für Pumpen? Also ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Standpumpe mit einem Manometer zu Hause. Wisst ihr alle, was ein Manometer ist natürlich, ne? Aber was gibt's so verschiedene Pumpensorten?
Ja, von groß nach klein. Die Standpumpe, die hast du schon erwähnt. Die hat man halt zu Hause, die kann relativ viel Volumen schaffen, die hält ewig lange, die kann man noch ziemlich komfortabel bedienen, aber ist halt schlecht mitzunehmen.
Ist schlecht mitzunehmen. Habe ich noch eine Frage, gibt es einzügig und doppelzügig? Ist doppelzügig besser immer?
Nein, kommt ein bisschen aufs Fahrrad drauf an, würde ich sagen. Doppelzügig, also das sind so Pumpen, die sich umschalten lassen. Ne? Da hat man in der Einstellung hat man relativ wenig Volumen, aber man kann viel Kraft aufbringen und wenn man dann umschaltet, betätigt man zwei Kolben und dann kann man viel Volumen, aber mit viel Kraft reinbringen. Kommt ein bisschen auf den Reifen an, den man aufpumpen will.
Okay, ich habe jetzt hier so ein Mikro-Flashback, weil bei den Ventilen hat man schon so, okay, wahnsinnig viele, also es gibt verschiedene Typen. Jetzt haben wir Pumpenköpfe, gibt es verschiedene Typen. Jetzt haben wir die Standpumpe, da haben wir jetzt also die einhubige, sag ich mal, laienhaft. Dann haben wir die zweihubige und jetzt kommt's. Es gibt auch noch Standpumpen, die haben noch wie so ein Kanister. Oder die sind so besonders, die haben ein Reservoir, sagt man dazu.
Ah,
so,
ja.
Was ist das jetzt?
Ich weiß, wovon du sprichst. Also, das ist dieses Reservoir, das ist im Prinzip ein Druckbehälter, den man aufpumpen kann, ohne jetzt erstmal Luft in den Reifen zu pumpen, sondern man pumpt diesen Behälter auf. Und die Luft, die man da drin zusammen komprimiert hat, die kann man dann mit einem Hebel auf einen Schlag durch den Pumpenschlauch in den Reifen pusten. Der Hintergrund sind Tubeless-Reifen, weil da brauche ich manchmal einen ordentlichen Luftstoß, damit die in ihren Sitz kommen und damit die dicht werden. Ein Doppelwumms, so könnte man sagen.
Also hier bedeutungsschwangere Zitate werden hier eingestreut.
Ja, sonst, also wenn man so ein nicht ideal funktionierendes Setup hat bei Tubeless-Reifen, sage ich mal, wo da jetzt irgendwo so eine undichte Stelle ist, dann schaffe ich das nicht mit einer normalen Standpumpe da auf einmal so viel Luft reinzubringen, dass der einfach in seine Form springt. Und dazu sind solche Pumpen da.
Okay, das sind jetzt also die Großen, die irgendwo rumstehen bei Christian Boller zu Hause mit einem Manometer. Machen wir mal weiter, ja? Die stehen zu Hause rum oder in der Werkstatt oder so. Jetzt bin ich unterwegs. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich sage, ich möchte unterwegs sein, aber ich hätte gern Peace of Mind, eine Pumpe dabei.
Ja, also das Gegenstück ist quasi die Mini-Pumpe, wie der Name schon sagt, möglichst klein. Lässt sich irgendwie in die Tasche stopfen, in den Rucksack oder irgendwo am Rahmen unterm Flaschenhalter befestigen. Und das ist halt so das Notfallding, ne? Wenn ich unterwegs einen Platten habe, dass ich da den Reifen noch aufpumpen kann. Irgendwo dazwischen, die ist die gute alte Rahmenpumpe. Die ist relativ lang, hat einen relativ langen Hub, aber ist noch transportabel und lässt sich auch meistens noch irgendwo am Rad unterbringen.
War früher klassischerweise unterm Oberrohr angebracht, ne?
Ja, oder am Sitzrohr. Ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, zu Unrecht, wie ich finde, weil sie funktioniert deutlich besser als viele, viele Minipumpen.
Und wie so oft gibt es in den Nischen der Fahrradwelt natürlich auch, also gibt es noch Rahmenpumpenmodelle, die aber sowas von ausgefuchst sind. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bis zur Farbgebung natürlich angepasst an das Fahrrad. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt haben wir unterschiedliche Ventile, unterschiedliche Pumpenköpfe, unterschiedliche Standpumpen. Rahmenpumpen lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich habe das Gefühl, das sind die, wo es am wenigsten Varianz gibt. Wie sieht es denn jetzt aus bei den Minipumpen? Da gibt es ja auch wahrscheinlich nur eine Bauart, oder? Sind es wieder mehrere?
Also da gibt es zig verschiedene und da ist, es halt auch ganz besonders wichtig. Also grundsätzlich bei so einer Pumpe ist es so, dass es so ein bisschen drauf ankommt, was für einen Reifen will ich damit aufpumpen und demnach, wie viel Druck muss die Pumpe schaffen. Also ein Rennradreifen hat halt 7, vielleicht sogar 8 Bar, wenn er
mal
relativ schmal ist.
Früher,
ja, ist mittlerweile nicht mehr so, aber soll ja noch Leute geben, die auf 23 mm rumfahren und ein bisschen mehr
alle
liegen.
Christian Bonne.
Ja.
Und da brauche ich halt viel Druck. Und umgekehrt, wenn ich jetzt irgendwie Mountainbike fahre, 29er, riesenfette Schlappen, da brauche ich ziemlich wenig Druck. Da sind nur 2 Bar oder vielleicht sogar noch viel weniger drin. Die Dinger brauchen aber ganz viel Volumen und davon ist eng abhängig, welche Pumpe ich da nehme. Also wenn ich versuche, mit einer Rennradpumpe einen Mountainbike-Reifen aufzupumpen, dann stehe ich ziemlich lange, weil die unendlich viele Hübe braucht. Umgekehrt, wenn ich versuche, mit einer Mountainbike-Pumpe einen Rennradreifen aufzupumpen, kriege ich den nicht prall genug voll, weil die Kraft so hoch wird, dass ich sie nicht mehr zusammendrücken kann. Deswegen muss man gerade bei den Minipumpen ein bisschen gucken, was für ein Fahrrad habe ich und entsprechend auch eine passende Minipumpe dazu holen.
Aber in unserem Pumpenuniversum sind wir noch nicht ganz am Ende angekommen. Ich schweife hier heute ein bisschen ab, aber ich denke irgendwie gerade an Pump Up the Jam. Egal. Jedenfalls gibt es ja auch noch so Kompressoren und so. Aber Gerolf, du willst da noch einhaken?
Nee, mir fehlt nur jetzt, wo du einmal, du hast ja dieses 90er-Ding bei mir so angeschmissen. Jetzt habe ich eben an Reebok The Pump gedacht.
Ah,
das war dieser halbe, wie so ein Basketball, auf dem Spannen vom Schuh, wo man den Schuh so aufpumpen konnte.
Ja,
kenn ich. Jetzt sind wir ganz nah am Thema. Christian, bitte, du wolltest.
Mir fielen halt noch so diese ganzen Kompressoren zum Beispiel ein und so.
Ja,
die gibt's ja auch noch.
Ja, gibt's auch noch. Also, und die können wahnsinnig praktisch sein, gerade wenn man Tubeless-Reifen hat. Also, jeder, der irgendwie Tubeless-Setup hat, ich empfehle den Leuten eigentlich meistens, sich irgendwie wenigstens so einen billigen Kompressor zu Hause zuzulegen, wenn es sowas wie eine Werkstatt gibt. Weil damit tut man sich deutlich, deutlich leichter. Auch das Aufpumpen jedes anderen Fahrrads fällt leichter. Außerdem kann man mit so einem Kompressor noch viel, viel mehr anfangen. Stichwort putzen, sauber machen und so. Deswegen ist das keine schlechte Investition, weil die auch nicht so teuer sind. Was ganz neu ist, was ich ganz spannend finde, auch schon mal ausprobiert habe und eigentlich ganz angetan davon bin, sind so Mini-Kompressoren für unterwegs. Ja, die sind irgendwie so, naja, so groß wie eine Faust, haben so einen Akku drin, der sich mit USB aufladen lässt und das funktioniert tatsächlich. Es dauert ein bisschen länger vielleicht als mit einer Minipumpe, aber es ist irrsinnig komfortabel. Man muss halt dran denken, dass der Akku auch aufgeladen ist, wenn man das Ding mitnimmt.
Und jetzt werden einige Leute aufschreien, Moment, habe ich nicht schon genug Akkus irgendwie am Fahrrad, warum muss jetzt überall noch einer dazukommen? Ich kann sie bald nicht mehr an zwei Händen abzählen.
Muss ja nicht.
Ja, und zur Verteidigung dessen, also man kann das für so ein Gadget halten, was man nicht braucht, was aber glaube ich wirklich da ein Vorteil ist, habe ich zumindest gelesen, du kannst halt digital den Druck vorwählen. Ne? Das heißt, wenn du einen Wohlfühldruck hast und du sagst, ich bin Christian Bollert, ich fühle mich bei 4,35 Bar am Vorderrad am besten, ja, dann kannst du das einstellen. Und kannst nebenbei ein Stück Kuchen essen und der pumpt es von selbst präzise auf. Ne?
Ja, vorausgesetzt, das Manometer ist präziser. Das weiß man bei diesen kleinen Geräten da nicht so genau. Aber klar, zumindest hast du mal eine Anzeige dran, zumindest an den hochwertigeren Geräten, beziehungsweise kannst du es vorwählen. Ja.
Ich prüfe das übrigens immer mit meinem Popometer.
Wenn das ausreicht.
Ja, und er strahlt uns an. Genau. Der hat gesessen, Christian. Genau. Jetzt müssen wir noch was erwähnen. Es gibt so kleine Patronen, CO2-Kartuschen.
Die Alternative zum Minipumpe, das sind kleine Druckbehälter aus Metall, in denen quasi vorgepresst Kohlendioxid drin ist. Und die schraubt man dann wie in so einen Pumpenkopf rein und steckt es dann drauf und löst es aus und dann bläst es in Sekundenbruchteilen mir den Reifen voll. Ja, hat den Vorteil, dass es auch keine Kraft kostet und eben viel, viel weniger Zeit. Der Nachteil ist, wenn die Patrone daneben geht, dann hat man gar keine Luft mehr. Es fällt auch ein bisschen Müll an, es ist nicht ganz so nachhaltig, wobei sich die Dinger ganz gut recyceln lassen. Das ist ja nur Metall.
Es gibt, glaube ich, noch was Drittes, was man dazu sagen muss. Man sollte das Ding nicht anfassen, während es
Genau. Wenn sich das Ding entlädt, es wird eisekalt, also die überziehen sich regelrecht mit einer Eisschicht und das kann wirklich zu
Gefrierbrand
an den Händen führen, ja. Und deswegen sind die meistens mit irgendwie so einem Schutz versehen. Manchmal gibt es das auch in Plastikbehältern, Kunststoffbehältern. Die ganz minimalistischen kommen ohne, aber da sollte man Handschuhe anziehen, ja.
Jetzt haben wir eine gute Viertelstunde, eigentlich schon ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, über diese ganz verschiedenen Sorten gesprochen. Also Standpumpe, Minipumpe, Rahmenpumpe, Kartusche, Minikompressoren. Und ich glaube, ich habe auch wieder noch was vergessen. Kann man überhaupt pauschal sagen, wenn wir all das so hören, was die beste Pumpe ist?
Nee. Toll. Kann man so pauschal nicht sagen. Man sollte gucken, dass die Pumpe zum Fahrrad passt. Ja, dicker Reifen, dünner Reifen, dann weiß ich ungefähr, in welcher Kategorie ich suchen muss. Man sollte auch, glaube ich, nicht zu viel, oder was heißt glaube ich, man sollte sicher nicht zu wenig Geld ausgeben. Weil bei einer guten Pumpe kann ich Ersatzteile nachbestellen. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil die Dinger verschleißen. Erstmal am Pumpenkopf, wo dieser Gummi drin sitzt, wo ich immer das Ventil rein und raus schiebe. Und dann auch im Kolben. Auch da ist eine Gummidichtung drin, die irgendwie verschleißt. Das ist zwingend, dass ich die Dinger nachbestellen kann, weil wenn das nicht geht, dann muss ich die Pumpe wegen eines verschlissenen Gummis wegschmeißen und es geht wahnsinnig schnell. Deswegen sollte man da gucken, dass man da wenigstens ein qualitatives Produkt ist, bekommt von der Firma, wo ich sowas nachkaufen kann. Das finde ich wichtig. Ansonsten, was uns schon mal aufgefallen ist, es gibt Standpumpen in verschiedenen Höhen. Das kann wichtig werden. Besonders für kleine Menschen, jetzt weiß ich nicht, Frauen 1,60 oder vielleicht noch kleiner, mit einer hohen Pumpe, die tun sich dann schwer oder kriegen das Ding gar nicht mehr runtergedrückt. Umgekehrt ist nicht ganz so schlimm, aber auch wenn ich ein großer Mensch bin und eine kleine Pumpe habe, dann geht es so ein bisschen in den Rücken. Auch darauf kann man Acht geben. Ja.
Mit welchem Preisbereich muss ich denn rechnen bei Pumpen? Also nehmen wir mal eine Standpumpe und eine Minipumpe.
Ja, also bei Standpumpen sind natürlich deutlich teurer, ist mehr Material verbaut und so. Also es geht los bei 19,95, aber ist jetzt keine Pumpe, die ich empfehlen würde. So 40-50 Euro, glaube ich, würde ich schon ausgeben. Das geht aber hoch bis 100 Euro dann mit digitalen Manometer und weiß ich nicht. Aber es gibt auch Pumpen für 300, weiß ich nicht, ganz edle Teile.
Speziallackierung.
Spezialspielt
dann auch wieder eine Rolle.
Gibt es tatsächlich, aber das sind halt Sachen, die hat man ein Leben lang. Und wie gesagt, da kann man dann auch jedes Einzelteil nachbestellen, wenn irgendwas kaputt sein sollte, hat einen ewig langen Service. Auch das kann sich rentieren, wenn man viel damit umgeht. Bei so einer Minipumpe, ja, zwischen 15 und 35 vielleicht oder 40 Euro.
Jetzt habe ich, ihr werdet mich vielleicht auslachen, aber tatsächlich nur zwei Pumpen, eine Minipumpe und eine Standpumpe. Bin ich unterversorgt?
Nein, reicht ja völlig. Also im Zweifel reicht ja vielleicht sogar nur eine Pumpe. Wenn man jetzt nur zu Hause aufpumpt und unterwegs irgendwie nur an die Tankstelle geht oder dann eben nach Hause schiebt. Es gibt auch Leute, die kommen nur mit einer Minipumpe aus, weil sie die Investitionen nicht brauchen oder so selten da irgendwie rangehen, dass die eine Pumpe reicht. Aber unterversorgt ist man ganz ohne Pumpe.
Okay, nachdem wir am Anfang so ganz viele Varianten genannt haben, was Bauart, Größe, Ventil, hast du nicht gesehen, betrifft. Und Christian jetzt hier genannt hat, dass er diese zwei Pumpen hat und du hast gesagt, ich muss gucken, dass es zu meinem Fahrrad passt. Ist das auch so, damit wir hier nicht nur Verwirrung stiften, sondern auch Leute quasi, falls der Pumpenkauf ansteht, auf den richtigen Weg weisen, ist das deine Empfehlung auch?
Dass die Pumpe zum Fahrrad passen muss, meinst du?
Ja, oder können wir es noch ein bisschen spezifischer machen?
Noch ein bisschen konkretisieren.
Richtig.
Ja, also das ist im Wesentlichen ist das die Durchmesserfrage. Ja, welchen Druck muss ich aufbringen und eignet sich die Pumpe dafür? Ich sag mal, in 90% der Fahrradbesitzer läuft das auf so einen mittleren Durchmesser raus. Irgendwie so Trekkingrad, Gravelbikes, breite Rennradreifen. Das lässt sich alles mit so einem mittleren Durchmesser machen. Das wird dann nur interessant, wenn ich wirklich hohe Drücke aufbringen muss. Dann wird es wirklich wichtig. Und ich kann auch einen Mountainbike-Reifen locker mit einer eigentlich zu schmalen Pumpe aufpumpen. Das ist natürlich kein Problem. Ich brauche halt ein paar Hübe mehr. Nur der Fall, wirklich hoher Druck und zu breite Pumpe, der wird dann halt schwierig.
Okay, und um das noch ein bisschen praxisnäher zu machen, gibt es für dich Ausschlusskriterien oder gibt es für dich irgendwas an Pumpen, wo du sagst, das nervt mich total, das kaufe ich mir nicht nochmal mit diesem Feature?
Gute Frage. Eigentlich nicht. Also ich, selbst bei Pumpenköpfen, finde ich, gibt es bei allen Konstruktionsprinzipien gute und schlechte. Auch da gibt es das jetzt nicht, wo ich sagen würde, die Dinger mit dem Spannhebel, die kaufe ich mir nie wieder. Was ich sagen muss, diese Universalköpfe, die du vorher am Anfang angesprochen hast, das sind Sachen, die verschleißen relativ schnell. Ich glaube, sowas würde ich mir nicht kaufen. Ich würde mir dann schon einen Pumpenkopf kaufen, der zwei verschiedene Öffnungen hat, weil diese Gummidichtung, wenn ich die jetzt ein paar Mal auf dem Mountainbike-Ventil geschoben habe, dann geht es ganz schnell, dass sie die schmaleren Ventile nicht mehr eng umschließt. Und das wäre so ein Grund, darauf zu verzichten für mich, ja.
Das war schon mal ein super Praxistipp. Christian, hast du einen? Hast du, wenn du jetzt eine Pumpe kaufen würdest, auf welche Erfahrung kannst du zurückgreifen?
Also ich bin immer noch positiv geflasht seit 2-3 Jahren, wo ich mir mal eine richtig gute Standpumpe gekauft habe, dass ich eben nicht mehr mit meiner Mini-Pumpe vorm Losfahren schon fast ins Schwitzen komme, weil ich irgendwie 50 Mal pumpen muss, bis ich ein bisschen Druck auf meinem Rennradreifen habe. Das war für mich tatsächlich so der Punkt, aber das ist auch eine, die hat zwei verschiedene Köpfe, das heißt, die verschleißt auch nicht so. Ich musste da auch noch nie jetzt irgendwas wechseln, sondern die war ein bisschen hochwertiger, habe ich mir mal zum Geburtstag schenken lassen und die macht mir immer noch Freude. Also das ist zum Beispiel aktuell so meine Lieblingspumpe. Deswegen kann ich eigentlich das nur unterstreichen, was Jens gesagt hat. Lieber ein bisschen hochwertiger kaufen und ja, gucken, für welchen Einsatzzweck. Also dieses Aufpumpen, bevor ich losfahre, das geht halt viel leichter mit der Standpumpe. Und ich nehme trotzdem, ich bin da fast schon zwanghaft, immer meine Minipumpe mit. Also ich fahre eigentlich nie los ohne Trinkflaschen, ohne logischerweise, ich sag mal, Notfallset und ohne die Pumpe. Das sind die wichtigsten Sachen und ohne Handy und ohne Schlüssel. Also es sind ein paar Sachen, an die ich immer denke, aber und ohne Helm. Naja, egal. Aber die Pumpe gehört definitiv in dieses Standardset dazu. Deswegen, ja, das sind so die Sachen. Aber das stimmt, Verschleiß am Ventil oder an der Öffnung ist, glaube ich, das, was am häufigsten passiert oder wo ich mich am häufigsten drüber geärgert habe, wenn es dann kaputt gegangen ist oder so.
Ich finde das bei einer Standpumpe auch nicht so kritisch. Also die stehen alle irgendwie ganz gut. Da gibt es natürlich schwere und breite Füße, die irgendwie ein bisschen besser stehen. Es gibt Manometer, die es ein bisschen besser ablesen lassen und sowas. Das ist aber alles nicht so kritisch. Bei einer Minipumpe schaue ich schon genauer hin, muss ich sagen. Also da nervt es zum Beispiel, wenn irgendwie der Griff so klein und scharfkantig ist. Wenn man da hohe Drücke oder ganz viel pumpen muss, dann ist sowas schon furchtbar. Und was ich bei einer Minipumpe inzwischen auch, wo ich sehr viel Wert drauf lege, ist ein Pumpenkopf zum Aufschrauben mit einem kurzen Schlauch dran. Weil ich da an diesem Ventil schon immer ganz schön heftig rumbiege, wenn ich unterwegs mit so einer kleinen Pumpe aufpumpen muss. Und da kann es auch schnell passieren, dass es abbricht.
Ich hätte zwei Tipps, eins für eine Unterwegspumpe, eins für eine Standpumpe. Für die Unterwegspumpe gehe ich nur zur Hälfte mit Jens mit. Also würde ich auch sagen, auf jeden Fall mit Schlauch dran. Also dass ich nicht mit der kleinen Pumpe am Ventil irgendwie rumwürgen muss.
Das ist so das Modell Ballpumpe so ein bisschen fast, ne? So, die sehen so ähnlich aus. Sie haben auch so einen Schlauch.
Populärwissenschaftlich ausgedrückt, ja. Ich würde aber aus persönlicher Erfahrung unbedingt von diesen aufschraubbaren Pumpenköpfen abraten. Denn was passiert, wenn man ein Sklaveron-Ventil, ein französisches Ventil, wenn man da ordentlich Luft durchjagt, das erwärmt sich und es passiert teilweise, dass bei diesen Aufschraubköpfen der Kern des französischen Ventils, Klammer auf, wir sehen, wir müssen auch mal hier nochmal gesondert über Ventile sprechen. Klammer zu, dass dieser Kern dann beim Rausschrauben sich quasi eher mit der Pumpendichtung verheiratet und dann mit rausgeschraubt wird. Das ist sehr ärgerlich, wenn man eine Panne hat unterwegs, man muss nachpumpen und dann kommt plötzlich der Ventilkern mit und es sind wieder, ja, die Luft entweicht. Deswegen, ganz kurz, ich benutze eine Pumpe, habe mir die irgendwann gekauft mit Schlauch und zum Draufklemmen.
Ja, ja.
Mit einem Hebel und nie wieder anders. Weil die Leute mit dem Aufschraubding, die haben dann so Tipps, so zum Beispiel, du musst vorher das Ventil anlecken, damit Quatsch. Das nicht verpackt. Doch, wirklich, das ist so. Also, das funktioniert auch, aber wenn man das nicht machen möchte, zum Beispiel, man ist irgendwo quer über einen Acker gefahren, wo gerade eine Horde
ich habe mein Ventil Kühe, noch nie angelegt.
Ja, genau, dann will man vielleicht sein Ventil nicht unbedingt anlecken. Ja. Deswegen würde ich da sagen, nicht zum Schrauben, bitte.
Also, es gibt einen ganz einfachen Trick. Einfach das Ventil mit ein bisschen höheren Drehmoment anziehen als den Pumpenkopf, dann schraubt doch das Ventil nicht mit raus. Dann löst sich zuerst der Pumpenkopf. Und es wird ja alles warm, es wird auch der Pumpenkopf warm. Also
es passiert nur immer wieder, du hast recht.
Mir ist das auch passiert schon, dass ich den Ventilkern mit rausgeschraubt habe, aber wenn man den ordentlich festzieht und den Pumpenkopf eben nicht ganz so fest, weil der dichtet eigentlich sehr gut ab, man muss den nicht total festknallen. Schon durch das Gewinde wird das ziemlich gut dicht und deswegen bin ich Fan von Schraubköpfen.
Ja, und ich erinnere mich auch gerade an die Vogesen vor anderthalb Jahren, da ist nämlich diese Pumpe mit dem Hebel, da war es sehr kalt, da ist dann dieser Hebel abgebrochen. Aber der Hersteller hat es kommentarlos ersetzt. Ich habe nur nach dem neuen Hebel gefragt, ich habe gleich eine neue Pumpe gekriegt. Ja. Ich war sehr irritiert und wollte noch anfügen, Standpumpe würde ich sagen, jetzt, wir haben ja schon 2023, ich würde 2023 keine Pumpe ohne so ein Reservoir mehr kaufen. Also wo ich einen Tubeless-Reifen ordentlich unter Druck setzen kann. Ich weiß, dass viele moderne Felgenreifenkombinationen schon wieder ohne dieses gehen, aber es gibt immer wieder Problemfälle und das ist, ne, so eine Standpumpe mit so einem Reservoir, die kann dann alles. Da braucht, hat man eine zu Hause und egal, wer da mal vorbeikommt, mit welchem Reifenproblem und was man selbst hat, fertig.
Ja, wenn man Tubeless hat, klar, die Dinger sind natürlich auch teuer.
Wie gesagt, 2023.
Die Dinger sind natürlich auch teuer. Und wenn ich jetzt jemand bin, der mit Tubeless überhaupt nichts am Hut hat, dann brauche ich so eine Pumpe natürlich auch nicht.
Das
und
stimmt.
Wie gesagt, alternativ, eine Standpumpe hat man auch eh immer nur zu Hause stehen. Ein Kompressor ist eigentlich noch geiler.
Das heißt, wenn ich zusammenfasse, Jens, du hast mindestens drei. Nehme ich den Kompressor noch dazu.
Ich habe, also der ehrlich gesagt ist der Kompressor nur auf Arbeit. Wenn ich die Arbeit nicht hätte, hätte ich mir aber schon eingekauft, auf jeden Fall. Ich habe mehrere gute Standpumpen.
In deinem Pumpenzimmer.
Und ehrlich gesagt nur noch eine Lieblingsminipumpe. Der Rest ist komplett verschenkt oder entsorgt.
Kannst du die beschreiben?
Ja, die hat einen Schlauch und einen Aufschrauber.
Na los, komm. Ich würde vorschlagen, jeder nennt jetzt seine Lieblingspumpe, oder? Dann ist es, wenn... Christian?
Ich könnte die Marke, glaube ich, nicht nennen, von daher.
Ach so, deswegen. Ich dachte, du guckst deswegen Compliance oder so, aber nee, weil du es nicht weißt. Okay. Ja, aber wenn Jens und ich das nennen, ist okay, oder? Sonst dieser Eiertanz. Jens, deine Lieblingspumpe.
Ja, meine Lieblingspumpe ist halt aktuell eine Lesine-Pumpe. Ich weiß das Modell nicht, aber die funktioniert hervorragend und die habe ich jetzt schon mehrere Jahre. Wenn die mal nicht mehr ist, kann es vielleicht auch was anderes werden. Ich bin jetzt nicht auf Lesine-Werkzeuge versteift.
Okay. Meine Lieblingspumpe ist eine Silka Tatico. Das ist jene mit dem Hebel. Die ist auch, also ist eine Minipumpe, die ist relativ schwer für eine Minipumpe, weil die ist sehr massiv gefertigt, bis auf diesen Hebel. Der ist aus irgendeinem Druckguss, aber dadurch kann man da halt alles, also dicke Tandemreifen, dünne, geht alles, ist gut gefertigt. Genau, die funktioniert gut. Und Christian kann jetzt seine beschreiben, vielleicht einfach nur die Farbe. Wie sieht's aus?
Die kleine Pumpe ist grau und hat so einen Griff und keinen Schlauch. Und ich glaube,
es könnte ein Modell von der Firma Topic sein.
Oder SKS.
Nee, ich glaube, es ist eine Wese.
Ja, eine SKS-Wese. Ja, der Steffen Wesemann erfunden.
Ja, genau, der hat die doch erfunden damals bei Lüttich, Bastogne Lüttich. Nein, die habe ich und die Standpumpe weiß ich wirklich nicht. Die ist gelb und schwarz.
Das ist sicher eine Topic. Oder ja, wahrscheinlich eine Topic.
Ja, das ist so eine Topic. Ja. Okay.
Kann gut sein.
So. Ich würde abschließend die Frage stellen, Jens, ich habe es vorhin als These in den Raum gestellt, dass man auch mal über Ventil sprechen könnte. Würdest du dem zustimmen?
Unbedingt, ja. Gibt es ganz einfaches Ding, aber es wird immer wieder viel bedient. Es gibt einen Haufen Tricks.
Und wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt nicht nur zwei Ventile am Fahrrad, jedenfalls bei manchen. Gut, ich hoffe, wir haben hier nicht nur Verwirrung gestiftet, vor allen Dingen am Anfang mit den vielen verschiedenen Typen, sondern eventuell auch etwas zur Aufklärung beigetragen. Ich finde immer noch faszinierend, dass eben dieses Grundprinzip, also dass das so simpel ist und auch so überzeugend. Also ich pumpe in eine flexible Hülle Luft rein, in den meisten Fällen mehr als der Umgebungsdruck und dann kann ich besser über Stock und Stein, über Asphalt, über Kopfsteinpflaster, über alles Mögliche fahren. Finde ich schon irgendwie faszinierend, dass das so lang hält, dass das so gut altert.
Das finde ich auch, aber wir haben ja auch gelernt, dass es eben auch andere Formen gibt, ne? Also Kartuschen, Kompressor und so. Also da, ich sag mal, die Palette erweitert sich.
Ja, aber das Grundprinzip des Luftreifens ist ja zumindest, also bis jetzt alle zu meiner Lebzeit von mir mit beobachteten Versuche von irgendwie Vollgummireifen und sowas sind alle kläglich gescheitert.
Ja, es geht ja beim Fahrrad auch immer um Gewicht und was könnte leichter sein als Luft?
Da können wir nichts mehr sagen, oder?
Nee, das war das Schlusswort.
Wir sind raus. Danke, Jens.
Ich danke euch.